Favorit Buch.
Auf einer Fähre in Griechenland sieht Judith Schalansky einen riesigen Block des weißesten Marmors der Welt. Wie eine Erscheinung. Der Block wird zum Ausgangspunkt einer Erkundung. Des Wissens, des Schreibens, der Kunstgeschichte, des Erzählens, des Austausches zwischen Zeiten und Kulturen. Diese Erkundung führt auf unvorhersehbaren Wegen über antike Mythen zur mexikanischen Form des Catchens, von Bastardbüchern hin zu Computergesprächen und zu zahllosen anderen Elementen des Buches. Marmor, Quecksilber, Nebel. Woraus die Welt gemacht ist, heißt das neue Werk der Autorin und Buchgestalterin Judith Schalansky. Unser Literaturagent Thomas Böhm hat die papiergewordene Wunderkammer besichtigt.
Herzlich willkommen, Judith Schalansky.
Hallo.
Hallo, Judith Schalansky. Als ich den Titel Ihres Buchs zum ersten Mal gelesen habe, da habe ich mich gewundert. Marmor, Quecksilber, Nebel, woraus die Welt gemacht ist. Inwieweit gehört die denn schon beim Titel beginnende Verwunderung zur Idee Ihres Buches?
Ui, ich wollte tatsächlich über Stoffe nachdenken, denn ich bin der Meinung, es gibt die einen, die irgendwie Literatur aus Leben machen. Und ich glaube, dass ich Literatur aus Stoffen mache. Das meine ich ganz, ganz materiell, natürlich auch metaphorisch, also aus anderen literarischen Stoffen, aus Büchern, aus Wissensfetzen. Aber tatsächlich, ich wollte gerne ganz konkret werden. Ich habe ein Faible für Physik, was auch ein bisschen tragisch ist, weil ich gar nicht so physikalisch begabt bin, aber dieses, dass es physikalische Bedingungen, eine physikalische Wirklichkeit gibt und dass wir die oft beim Schreiben und beim Kunstmachen überhaupt sehr gerne ausblenden. Was kostet das alles? Woraus ist denn Kunst gemacht? Was verbraucht es für Energie? Und dann fiel mir auf, ich brauche drei Stoffe. Und natürlich, ich war immer begeistert von dieser Idee der drei Aggregatzustände, dass man zumindest sagen kann, ja, es gibt einfach drei Zustände. Und wir haben ja das Gefühl, es gibt auch im Psychischen drei Zustände. Und deswegen war klar, ich brauche was Festes, ich brauche was Flüssiges und ich brauche was Gasförmiges. Und dann kamen diese Dinge tatsächlich relativ schnell zu mir. Ich habe ein Faible für den Nebel von Kindesbeinen an. Und Quecksilber ist einfach schillernd und toxisch und irre und verrückt und amalgamierend. Und der Marmorblock, der ist mir ja tatsächlich, wie Sie schon eingangs erzählt haben, tatsächlich erschienen, begegnet. Der hat mich gewissermaßen erschlagen im übertragenen Sinn. Eine tragische Verliebtheit, würde ich sagen.
Sie nennen dieses Erlebnis auch eine Erscheinung, diesen Anblick des Marmorblocks. Warum haben Sie das Wort gewählt?
Ja, die Erscheinung ist natürlich etwas, was wir aus einer bestimmten Form der Literatur kennen, nämlich eben die Vision. Ne? Und da schwingt dann sowas Übersinnliches mit, vielleicht auch was Gottes Erkennendes, auch ein bisschen was Verrücktes. Also Erscheinungen haben eigentlich Menschen, die nicht ganz bei Trost sind. Aber ich glaube, das ist etwas, was wir alle kennen. Es gibt Momente, in denen man denkt, warum lässt mich das nicht mehr los? Warum kann ich nicht aufhören, daran zu denken? Warum macht mich das so fertig? Warum kann ich da meinen Blick nicht abwenden? Und so war es eben mit diesem Marmorblock, was Verrücktes, weil ich, wie gesagt, ich mag Marmor überhaupt nicht. Ich finde Marmor ein scheußliches Material. Also ich würde keine Küchenplatte damit machen. Das hat einen bestimmten Nimbus von Protz und Prunk, der mir eigentlich eher unangenehm ist. Ich bin eher so der Holztyp, so Kiefersparnplatte. Aber trotzdem dachte ich, das hat in dieser Massivität, hat es was, was mich nicht loslässt und was mich auch natürlich daran erinnert hat. Ich habe viel zu Bergbau in den letzten Jahren gemacht, dass der Steinbruch letztendlich der Anfang war von der Umgestaltungswut der Menschen.
Der Anblick, die Erscheinung des Marmorblocks löst eine assoziative Kette von Erkundungen aus. Wir erfahren alles Mögliche im Zusammenhang mit dem Marmor. Wir lesen vom antiken Mythos des Pygmalion, der aus Marmor eine Frau geschaffen hat, die von den Göttern belebt wurde. Wir lesen von Michelangelo, der ein Verzeichnis von Marmorblöcken führte. Wir lesen davon, dass Schweine selten im Marmor abgebildet werden. Sie aber erzählen von einer queeren Künstlerin, die Anfang des 20. Jahrhunderts das dann doch gemacht hat. Wir sehen sogar ein Foto von ihr und dem Schwein. Und eine Station der Gedankenkette ist die Staatsbibliothek in der Potsdamer Straße hier in Berlin, wo sie an ihren Büchern arbeiten. Das wirkt assoziativ, willkürlich. Wie verhalten sich ihre, Sie nennen es an einer Stelle, haltlosen Gedankengebäude gegenüber dem, was wir Wissen nennen?
Ja, wir haben es ganz gut vorgeführt. Es ist eine Art alternative Wissensgenerierung. Es ist eben selbst auch eine Art Steinbruch. Und auf einmal kam mir tatsächlich die Charun-Stabi vor wie ein Steinbruch, zumal dort wirklich ziemlich viel Carrara-Marmor verkleidet wurde. Also der ist da auch allgegenwärtig. Und wie immer die Frage natürlich, was hat es mit mir und mit meinem Schreiben zu tun und warum? Und was passiert, wenn ich dieser Spur folge? Und tatsächlich haben wir eine bestimmte Form, Wissen zu trennen. Und Wissen ist objektiv oder eben halbobjektiv. Bei den Kulturwissenschaften gibt es diese Art von Turns. Mich interessiert aber eine Art nicht-akademisches Nachdenken und nicht-akademisches Wissen. Und das ist so schön offen, weil es eben tatsächlich alles als Wissensfragmente anerkennt. Das kann auch wie eine seltsame Kotspur in der Stabi sein. Ja. Es gibt nämlich in der Stabi nicht nur Ratten, woraufhin die ganzen Rentokill-Boxen hinweisen, sondern auch ein marderähnliches Tier, das sogar mal gesichtet und fotografiert wurde. Ich finde immer nur Kot. Und dann passiert natürlich sowas, was wir alle kennen, dass wir irgendwie was versuchen rauszufinden. Und dann wühle ich mich durch irgendwelche digitalen Kot-Kataloge, um rauszufinden, von was für einem Tier das stammen könnte. Und es muss irgendwas Marder- oder Hermelinartiges sein.
Dieser Reigen von Wissenspartikeln, von Geschichten, von Fundstücken, wie der Code ja auch einer ist, das kann man als komisch empfinden, als spielerisch, als unernst. Wie wichtig ist es Ihnen auch, unernst zu sein?
Mir ist es ganz ernsthaft wichtig, unernst zu sein, kann ich sagen. Denn es geht eigentlich um das Lustvolle, um das Spielerische und zu sagen, Wissen ist nicht das Feste. Wissen ist auch das Flüssige und Gasförmige und das, was ungesichert ist. Das ist das Schöne. Deswegen war mir der Nebel auch so wichtig, indem es halt dann eher um das Nebulöse, um die Ränder des Wissens geht.
Bleiben wir nochmal bei Marmor, dieser Mythos von Pygmalion aus Stein. Wir sagen gemeinhin, toter Materie etwas Lebendiges zu schaffen, ist ja auch ein Mythos vom Kunstschaffen selbst. Erleben Sie das auch so, Judith Schalansky? Lassen Sie beim Schreiben, im Büchermachen, Totes lebendig werden?
Also ja, das ist natürlich der Wunsch. Also das ist was Verrücktes und da kann ich dann auch nur so alchemistisch antworten. Ja. Man versucht irgendwas, man hat verschiedene Inkredenzien, man tut sie zusammen in einen Topf und dann oder man hämmert damit herum. Das zeigt irgendwie nur, wie unsere Sprache funktioniert, die sich die ganze Zeit von wirklich handgreiflichen Tätigkeiten inspirieren lassen muss, um etwas wie Schreiben darstellen zu können und auch erfahrbar zu machen. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich muss so einen Textblock haben, das ist viel Angelesenes, viel Exerpiertes, das ist eher wie so eine Forschungsarbeit. Und dann gucke ich das alles an und denke, es ist alles wahnsinnig interessant, aber Literatur ist es noch nicht. Und dann ist natürlich die Sprache dort, was mir hilft, oder auch die Poesie darin zu finden, auch die Komik teilweise zu finden und das, was dann doch Erkenntnis stiftet. Und wir wissen, es geht irgendwie um eine Art Erfahrbarmachung, die nicht Dinge komplett ausspricht. Und das ist mir bis heute, ehrlich gesagt, ein absolut nebulöser Prozess, wie das passiert. Und es dauert ziemlich lange. Und da komme ich mir eher dann vor wie so eine Alchemistin, die alles versucht irgendwie dann doch letztendlich, ehrlich gesagt, aus Scheiße Gold zu machen.
Favorit Buch.
Unser Favorit in dieser Woche ist Judith Schalansky. Ihr Buch Marmor, Quecksilber, Nebel, woraus die Welt gemacht ist, ist hervorgegangen aus den Frankfurter Poetikvorlesungen, eine traditionsreiche, renommierte Vortragsreihe der Universität Frankfurt, in der Schriftstellerinnen und Schriftsteller Auskunft geben über ihre Ideen vom Schreiben, ihre biografischen Hintergründe, über AutorInnen, die sie beeinflusst haben. Judith Schalansky, Sie haben da in Frankfurt, das ist der zweite Teil Ihres Buches, von einem Vortrag erzählt, den Sie in Mexiko gehalten haben. An der Universität von Guadalajara haben Sie vom Büchermachen gesprochen. Welche Erfahrungen haben Sie bei Ihrem mexikanischen Vortrag gemacht, die Sie in Frankfurt weitergeben wollten?
Ja, mir hat sehr gut gefallen, natürlich zum Thema eines Vortrags einen anderen Vortrag zu machen. Das ist dann eine wunderbare Verdopplung. Und in diesem zweiten Teil geht es ohnehin um eine Art Spiegelkabinett. Wir alle kennen das, dass wir uns eigentlich verdoppeln oder verdreifachen, wenn wir vor Publikum sprechen und dass wir uns teilweise auch selbst dabei zusehen, dass wir eine Rolle haben, dass wir eine Persona haben, eine Maske aufsetzen. Mhm. Und das bot mir die Möglichkeit, dort gleichzeitig diesen Moment zu reflektieren, indem ich dann da stehe vor 500 Leuten in diesem riesigen Hörsaal in Frankfurt und zu sagen, alle Augen waren auf mich gerichtet. Und es ist klar, das war in Guadalajara, aber in dem Moment ist es auch dort so. Und das war schon eine Freude. Und es gibt immer was Faszinierendes, wenn man von einer... wenn man das zum Thema eines Textes macht, dass man einen Vortrag irgendwo gehalten hat. Es war ehrlicherweise, war es ein Workshop. Das Verrückte ist aber, dass die Protagonistin, die eben große Ähnlichkeiten mit meiner Person bereithält, dass diese Protagonistin eigentlich einen Vortrag hält und diese Studierenden beschwört, Bücher miteinander zu kreuzen, die Biodiversität beschwört, sagt, die ganze Zukunft hängt von dieser nächsten Generation an und Bücher auspackt und eigentlich eine Show abzieht und sich in der Rückschau aber nicht mehr ganz sicher ist, wie angemessen es ist, als Europäerin nach Mexiko zu kommen und über Bastardisierung zu sprechen und dort eigentlich ein Gruselkabinett der Fettnäpfchen entwickelt.
Und in dieser Erzählung, dieser mexikanischen Erfahrung, da schwingt auch was mit, was Unheimliches, wie bei Erzählungen aus dem 19. Jahrhundert. Das beginnt ja schon mit einer Erscheinung, das Buch. Wir haben vorhin schon von der Alchemistin Judith Schalansky gehört. Im Schlusskapitel ist vom Orakel von Delphi die Rede. Welche Rolle spielt dieses Übernatürliche, man könnte ja fast schon sagen Magische im Buch?
Ja, das Magische ist, glaube ich, für meine Art des Schreibens nicht wegzudenken, ohne dass es jetzt ein magischer Realismus ist. Aber das Magische ist eigentlich Dinge, die etwas bedeuten. Und wir alle leben, glaube ich, von so einer Art, ja, auch Bedeutungsschärfung des Alltags. Und wir können gar nicht anders. Der Mensch ist ein magisches Wesen, natürlich. Und selbst wenn wir uns für wahnsinnig aufgeklärt halten, und die Aufklärung taucht auch immer wieder im Buch auf in Form von verschiedenen Protagonisten und auch in Form von verschiedenen Widerlegungen der Aufklärung und was das eigentlich sein soll. Aufklärung ist natürlich der Antinebel, kann man sagen. Die pure Heiterkeit, das große Panorama. Und das Verrückte ist aber, dass wir diese Ränder, dieses Magische, das magische Denken auch nicht loswerden. Da können wir noch so physikalisch aufgeklärt, objektiv sein. Es gibt etwas, was so einen kleinen Tauschhandel mit der Wirklichkeit die ganze Zeit unterhält und sagt, ja, wenn ich das hier mache, dann funktioniert das vielleicht. Und ich glaube, dass die Menschen, die sich für besonders rational halten, dann wiederum die Rationalität als das Magische sehen. Das ist das Tolle. Also das ist auch eine Möglichkeit, natürlich Geschichten zu erzählen. Nicht ohne Grund sind Märchen natürlich voll von Magie und sind eng mit dem Erzählerischen verbunden. Schneewittchen zum Beispiel kommt natürlich im Buch mehrfach vor, allein schon wegen der marmorblassen Schönheit.
Eine Episode, die im Buch besonders schillernd ist, Sie gehen nach dem Vortrag zum Catchen, zu einer besonderen Form des mexikanischen Catchens, und alle, die überhaupt sich hier mit Catchen beschäftigt haben, die wissen, das ist eine abgekartete Sache. Sie gehen nach anfänglicher Skepsis aber völlig im Moment auf. Wofür steht diese Catch-Erfahrung?
Ja, das ist natürlich die Probe aufs Exempel. Also man hat so eine Theorie von Bastardisierung und sagt, kann alles miteinander kreuzen, und dann ist man an einem Ort, der mit herkömmlichen Begriffen überhaupt nicht zu fassen ist. Also bei dem man sagen kann, ja, es ist ein Spektakel, es ist aber irgendwie auch eine Form von Sport, es ist Theater, aber trotzdem wahnsinnig echt und gleichzeitig in seiner queeren Campiness vielleicht auch trotzdem Mainstream-Unterhaltung und alles, also die Synapsen knallen, man kann es überhaupt nicht mehr dechiffrieren, so ging es mir. Es ist sozusagen auch ein überbordendes Arsenal von Zeichen. Also, und das ist beim mexikanischen Wrestling besonders stark, weil die Luchadores oftmals maskiert sind und man gar nicht die reale Person dahinter kennt, gar nicht die reale Identität enthüllt ist. Und da wird natürlich klar, so einfach ist es doch nicht mit den Storylines und mit dem Abkarteten. Es passiert etwas, dass auf einmal eine Art von Gegenwart entsteht in diesem Moment, bei dem komplett egal ist, ob daran irgendwas verabredet, irgendwas ausgedacht ist oder nicht, weil es sozusagen eine Art von Momenthaftigkeit hat, die einen nur erschlägt und auch packt. Also ich muss zugeben, ich war völlig hin und weg. Mich hat es total gepackt und ich hielt mich doch für sehr, sehr gewappnet, was solche Formen des Spektakels angeht.
Ihr Buch reicht von den Anfängen der Erde, der Entstehung des Planeten, den Anfängen der Kunst, über die Gegenwart hinaus bis in die Zukunft. Es geht immer wieder auch darum, was kann gerettet werden, am Beispiel der Arche Noah. Wie wird die Zukunft aussehen angesichts der ultimativen Erschaffung von etwas Lebendigem aus Toten, was ja die künstliche Intelligenz so sein wird. Mhm. Welchen Gedanken möchten Sie in die Zukunft retten, Judith Chalansky?
Ich möchte das Buch in die Zukunft retten. Ich befürchte, das ist und bleibt mein Lebensthema. Ich möchte sagen, es gibt etwas in dieser Form, was so zwingend und auch ein Bastard ist. Das Buch als ein Medium zwischen zwei- und dreidimensionalität, ein Buch, das diskret ist und trotzdem die ganze Welt in sich aufnehmen kann, obwohl es ja ein Block ist und keine Kugel.
Ich höre gerade eine Stimme aus der Zukunft und die sagt, sagen Sie bitte Danke an Judith Chalansky für Ihr Buch Marmor, Quecksilber, Nebel, woraus die Welt gemacht ist. 176 Seiten, beim Surkamp Verlag erschienen, kosten 24 Euro. Und wenn es in Zukunft Bücher geben wird, dann haben Sie einen großen Beitrag dazu geleistet. Vielen Dank.
Ach, wie schön, danke.